Für die Predigt würde ich uns gern ein Vers aus oder einige Verse aus Markus 14 vorlesen. Zunächst einmal ab Vers 66. Ich lese das aus der Hoffnung für alle Übersetzung und ihr könnt es hier vorne mitverfolgen. Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des hohen Priesters kam dazu und bemerkte, wie er sich am Feuer wärmte. Sie sah Petrus genauer an und sagte, du gehörst doch auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete, ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Wenn wir die Evangelien durchschauen, werden wir feststellen, dass alle vier Schreiber, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, diese Begebenheit von der Verleugnung des Petrus berichten. Alle vier Evangelienschreiber berichten, dass Petrus Jesus verleugnete und alle vier berichteten auch, dass der Hahn krähte. Das ist ja sogar irgendwo so im Volksmund auch dann so inzwischen verankert, ne? Petrus und der Hahn, so dass da der gekräht hat und Petrus den Jesus verleugnet hat. Das ist bei vielen Leuten noch irgendwo so im Kopf drin. Aber im Markus-Evangelium, von dem man annimmt, dass es sehr stark auf die Erinnerungen von Petrus selber zurückgeht, da lesen wir, dass Jesus dem Petrus ankündigt, dass der Hahn zweimal krähen wird, bevor Petrus Jesus verleugnet. Im Vers 30 aus diesem selben Kapitel, aus Markus 14, da heißt es nämlich, Jesus sprach, Petrus, ich sage dir, heute Nacht noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. So, im ersten Moment denken wir wahrscheinlich, hä? Was ist das denn jetzt für ein Thema heute Morgen? Ob dieses Federvieh jetzt einmal gekräht hat oder zweimal, das ist doch herzlich egal. Lass ihn doch krähen, wie er will. Nur wisst ihr, ich glaube, das ist nicht ganz so egal, wie wir das so auf den ersten Blick meinen. Denn sehen wir, Jesus kündigt hier dem Petrus an, dass da eine ganz gefährliche Situation auf ihn zukommt und er mahnt ihn zur Vorsicht und sagt, kurz bevor das geschieht, wird der Hahn zweimal krähen. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen, bedeutet das doch, wenn der Hahn das zweite Mal gekräht hat, dann ist alles zu spät. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber wenn der Hahn das erste Mal kräht, das ist dann doch die allerletzte Warnung. Dann sollte es doch spätestens nochmal klingeln bei dir. Dann ist die letzte Chance. Dann bist du genau einen Schritt von der Katastrophe entfernt. Denn der Hahn kräht zweimal und wenn er das erste Mal kräht, dann weißt du, oha, nun ist aber wirklich allerletzte Eisenbahn. Nun taucht so ein dramatischer Moment wie hier bei Petrus ja nicht einfach so aus dem Nichts auf. Das kündigt sich ja doch meistens irgendwo an. In den allermeisten Fällen geht dem eine eindeutige Geschichte voraus und ein eindeutiger Weg. Ein Weg voller Warnungen und voller Möglichkeiten umzukehren, bevor es dann letztlich tatsächlich zu dieser letzten Warnung kommt, dem ersten Hahnenkrähen. Und wir wollen mal so diesen Weg des Petrus nachzeichnen und wollen uns mal anschauen, was alles geschehen ist, bis der Hahn zum ersten Mal gekräht hat, bis es dann tatsächlich soweit war. Es beginnt im Grunde genommen beim letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Jesus hatte gerade Brot und Wein mit ihnen geteilt und darüber gesprochen, dass er leiden und sterben wird. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 24 so diesen ganz absurden Vers. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Ja, das ist ja nun eine eigenartige Zusammenstellung. Jesus redet vom Leiden und Sterben und sie reden darüber, wer der Wichtigste sei. Ich habe uns aus The Chosen mal so zwei Szenen mitgebracht, wo wir uns das so ein bisschen anschauen können, wie das abgegangen sein könnte. Und um uns so ein wenig hineinzunehmen, so auch von der Atmosphäre her, lass uns das mal jetzt anschauen. Zunächst mal den ersten Abschnitt.
Er sagte, dass es jemand in diesem Raum ist.
Bist du es?
Bist du es?
Hört auf, hört auf! Ich fasse es nicht, dass wir drüber reden, aber überlegen wir mal, wer es definitiv nicht ist.
Petrus,
Er ist der Fels, unser Anführer und das Fundament der Gemeinschaft. Also kann er es nicht sein. Und ich bin es, der Petrus zu Jesus gebracht hat, als er noch Simon war. Also...
Ja, und ich sitze an der rechten Seite von Jesus.
Er war entsetzt, als du danach gefragt hast.
Und doch hat er mich gerade gebeten, in seiner Nähe zu bleiben.
Ich habe nie irgendwelche Sonderrechte verlangt.
Hört alle sofort auf damit! Diese Frage, wer hier der Beste ist, so ein Unsinn. Setzt euch jetzt alle wieder an den Tisch, bitte. Sich um die höchsten Titel und Plätze zu streiten, ist eurer nicht würdig. Erinnert euch daran, dass ich euch das schon mal gesagt habe. Die Herrscher dieser Welt lieben ihre Macht und geben sich großartige Titel. Aber ihr doch nicht. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer führen will, muss allen dienen. Deshalb habe ich euch eben die Füße gewaschen. Obwohl ich euer Rabbi bin.
Rabbi, vergib uns. Vor allem wegen dieser Streiterei eben um Plätze und Titel. Aber bitte... Sieh es uns nach, wo du uns gerade gesagt hast, dass einer von uns dich verraten könnte? Was sollen wir damit anfangen?
Ich mute euch einiges zu, ja, das weiß ich. Und ich weiß, dass nicht alles für euch Sinn ergibt. Manches, was ich sage, bezieht sich auf heute. Manches auf morgen. Und manches auf die ferne Zukunft. Bitte. Vertraut doch meines Vaters Plan, vor allem bei dem, was euch heute beunruhigt. Ich weiß, ich bin laut geworden. Aber ihr seid es, die mir durch alle Schwierigkeiten die Treue gehalten habt. Und ich möchte nicht, dass ihr euch mit solchen Dingen beschäftigt. Wo es doch so vieles gibt, das größer und viel wichtiger ist. Ich sage euch... Wenn ich meine Herrschaft, die mir mein Vater übertragen hat, angetreten habe, dann esst ihr und trinkt an meinem Tisch, in meinem Königreich. Und dann werdet ihr auch über die 12 Stämme Israels herrschen. So, genug von den Sorgen um das Heute.
Ja, was für eine Situation, nicht wahr? Jesus spricht davon, dass er für diese Welt, für die Menschen und für die Erlösung der Welt sterben wird. Und seine Jünger führen diese, man muss fast sagen, vorpubertäre Diskussion, wer der tollste Hecht im Karpfenteich ist. Und als Jesus sieht, wie wenig seine Jünger von seinem Reich begriffen haben, Moment, ich bin erst noch dran, erklärt er ihnen noch einmal, worin eigentlich sein Reich besteht. Und jetzt schauen wir uns noch den nächsten Ausschnitt an, weil er sich jetzt direkt an Petrus wendet. Und achtet mal drauf, Jesus spricht Petrus hier nicht mit diesem Namen an, den er ihm einst gegeben hatte, Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will, sondern er nennt ihn wieder bei seinem Geburtsnamen Simon. Und er warnt ihn. Lass mal schauen, wie er ihn jetzt direkt hier anredet.
Ihr werdet mich heute Nacht alle verlassen.
Was?
Nein, werden wir nicht.
Zacharja sagte, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und ihr werdet mich dort wiedersehen.
Selbst wenn alle anderen dich verlassen werden, ich halte auf jeden Fall zu dir.
Simon, pass auf.
Simon?
Der Satan ist hinter euch her, hinter euch allen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe speziell für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Und wenn du zurückgekehrt bist zu mir, unterstütze deine Brüder.
Ich weiß nicht, wovon du da redest. Satan ist hinter euch her und so weiter. Aber ich schwöre dir beim Grab meiner Ima, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Sei es ins Gefängnis oder in den Tod.
Petrus, ich warne dich vor dem, was heute Nacht passiert und was danach kommt. Damit du, wenn es soweit ist, weiß, dass es Teil von Gottes Plan ist und dass ich der bin, der ich zu sein behaupte. Und ich sage dir, selbst du, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst.
Nein, nein, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun.
Kein Herr außer Gott bis in den Tod.
Ich würde auch mit dir sterben.
Werfe mich jedem in den Weg, der dir etwas antun will.
Ich würde sogar für dich sterben.
Wir würden alle sterben für dich, Meister.
Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben hergibt für seine Freunde.
Ist es das, was wir tun sollen?
Das werde ich tun.
Ja, danke schön. Ich denke, das nimmt uns so ein bisschen rein in diese Atmosphäre von dem, wie das gewesen sein mag bei diesem letzten Abendmahl. Und wir haben es noch im Ohr. Jesus sagte: Simon, ich habe speziell für dich gebetet. Das war die erste Warnung, die Petrus hier auf diesem Weg erhält. Er hatte offensichtlich eben gerade noch eingestimmt in diesen Chor der Jünger, als sie darüber diskutiert haben, wer der wichtigste von ihnen ist. Aber jetzt sagt Jesus zu ihm: Petrus, ganz vorsichtig, du glaubst, dich wirft nichts um. Du bist so überzeugt von dir selber. Aber weißt du, wie die Wirklichkeit aussieht? Die Wirklichkeit sieht so aus: Der Satan ist hinter dir her, um dich zu Fall zu bringen. Und ich musste für dich beten, damit du in den Versuchungen, die jetzt kommen, überhaupt durchhalten kannst. Das war die erste Warnung, die Petrus hier von Jesus bekam. Du glaubst, du könntest Bäume ausreißen für mich, aber die Wahrheit ist, du bist eigentlich nur noch deswegen dabei, weil ich für dich gebetet habe. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gelesen habt irgendwo in der Bibel. Es gibt einige Stellen, in denen es heißt, dass Jesus auch für uns betet. Dass er auch für uns Fürbitte tut. Jesus bittet für dich. Heute. Weil du es nötig hast. Weil du es brauchst. Das kann einerseits sehr ermutigend sein, wenn wir das so im Gottesdienst hören: Jesus betet für mich, Jesus denkt an mich, dass wir das wissen dürfen. Das kann andersrum auch schon mal an unserer Ehre kratzen, oder? Du hast es nötig, dass Jesus für dich betet. Die Bibel sagt hier quasi: Du packst es nicht allein. Du schaffst es gar nicht von dir aus. Das ist ja nun auch nicht so gerade schmeichelhaft für uns, oder? Das zu hören? Das fand Petrus jetzt hier nämlich auch. Er war überhaupt nicht einverstanden damit, dass er, der starke Fels, auf den Jesus doch seine Gemeinde bauen will, nicht wahr? Dass er jetzt dieses Gebet Jesu nötig haben sollte. Und so gibt er Jesus postwendend die Antwort in Lukas 22, Vers 33. Herr, wie kannst du sowas sagen? Ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Mit anderen Worten sagt Petrus hier: Jesus, steck dir dein Gebet für mich an den Hut. Brauche ich nicht. Bin stark genug. Ich bin so entschlossen, da kommt nichts gegen an. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Wisst ihr, Petrus ist hier so überzeugt für sich, dass er diese erste Warnung, die er von Jesus bekommt, völlig in den Wind schlägt. Ist ihm egal. Braucht er nicht. Und so gibt Jesus ihm direkt die zweite Warnung. Wir haben es eben schon im Filmausschnitt gesehen. In Markus 14, Vers 30, da heißt es: Jesus sprach: Petrus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Petrus aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Wir haben es ja eben gerade hier mitgekriegt. Jesus warnt Petrus einmal, Jesus warnt Petrus hier das zweite Mal, aber von Petrus heißt es: Petrus aber redete weiter. Jesus hat Petrus was Wichtiges zu sagen. Aber Petrus kann gerade nicht. Er redet gerade selber. Er ist gerade so drin. Und er redet und redet und redet. Und er redet den größten Schwachsinn und hört nicht zu. Habt ihr euch schon mal mit jemandem unterhalten, der redet und redet und redet und redet? Das ist fast nicht möglich, nicht wahr? Kann man fast nicht Unterhaltung nennen. Derjenige erzählt und erzählt und erzählt. Und wenn ihr Glück habt, stellt er irgendwann mal eine Frage. Und während ihr euch die Antwort überlegt, ist er schon wieder beim nächsten Thema und redet und redet und redet wieder weiter. Genauso geht es Jesus hier mit Petrus. Und ich frage mich, geht es Jesus manchmal mit uns auch so? Jesus möchte uns eigentlich auf die kommende Situation an diesem Tag, auf irgendeine bestimmte Situation an diesem Tag vorbereiten. Vielleicht will er uns einen Gedanken an die Hand geben, der heute für uns wichtig werden wird. Vielleicht will er uns warnen vor einer Situation, die kommt. Vielleicht will er uns einfach auch nur ermutigen, weil er weiß, dass wir das nötig haben für heute. Aber wir können gerade nicht. Wir sind gerade mit uns selber beschäftigt und schon beim Frühstück sind wir kopfmäßig voll in unserem eigenen Film. Wir stecken zutiefst in unseren eigenen Gedanken und haben für Jesus nichts anderes zu sagen als: Hilf ihm bitte hierbei und dabei und der kommt nachher auch noch und sei in all dem, was ich mache und ach ja, bewahr mich bitte auch noch. Kennst du Gott als einen Gott, der zu dir redet? Leise zwar, nicht ganz immer angenehm, was er sagt, aber doch vernehmbar. Doch durchaus wahrnehmbar und verständlich, was er eigentlich will. Kennst du deinen Gott noch als einen Gott, der dich vorbereiten möchte auf die Begegnungen des Tages? Der dir einen wichtigen Gedanken für heute mitgeben will, der dir heute mal irgendwo vielleicht weiterhelfen kann? Kennst du Gott auch noch als einen Gott, der eine Warnung ausspricht? Der auch Dinge, die bei dir falsch laufen, mal benennt, der das sagt, der seinen Finger drauf legt, der nicht einfach nur so um des lieben Friedens willen, jo, reden wir mal nicht drüber, ne? Sondern der auch was benennt und sagt an dieser Stelle, pass auf, deine heimlichen Gedankenspaziergänge mit dieser anderen Frau, mit diesem anderen Mann, das ist nicht okay. Dein Restgroll, dem du so ganz hinten in der Ecke eines Herzens so ein gemütliches Heim eingerichtet hast, ne, nach außen alles gut, aber es gibt so einen Restgroll. Und der hat sich bei dir eingenistet und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn zu hegen und zu pflegen und zu sagen, so diese eine Sache, das behalte ich dann doch für mich. Auf den Menschen, was der mir damals angetan hat, das behalte ich dann doch für mich. Jesus sagt, das ist nicht okay. Die Menge an Zeit und an Kraft, die du inzwischen für dieses eine Hobby einsetzt. Oder vielleicht auch für deinen Besitz. Wo das einfach nicht mehr im Verhältnis steht zu der anderen Zeit, die du für deine Familie übrig hast. Oder, ja, Jesus vielleicht sagt, vielleicht auch für mich auch übrig hast. Kennen wir Gott noch als einen Gott, der eben auch so mit uns redet? Und lassen wir ihn in dieser Art und Weise auch noch mal zu Wort kommen bei uns? Petrus wollte davon nichts hören. Von ihm heißt es in Vers 31, er aber redete weiter. Und jetzt noch eine Beobachtung am Rand. Es heißt jetzt nämlich hier in unserem Text, Petrus aber redete noch weiter, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten jetzt auch alle anderen Jünger. Petrus will sich von Jesus nicht hinterfragen lassen. Er markiert den starken Mann. Und das Interessante ist, das hat jetzt ganz schnell Auswirkungen auch auf die anderen um ihn herum. Petrus redet so und das Gleiche sagen auch alle anderen. Da wollte doch jetzt keiner mehr hinter zurückstehen. Wenn der da so vorprescht und einen auf dicke Hose macht. Ne, 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 also das kann ich auch. mache ich auch, da bin ich auch dabei. Nächster Punkt, einfach für uns. Wenn wir es verlernen, auf Jesus zu hören, wenn wir es verlernen, uns wirklich in Frage stellen zu lassen, dann besteht die Gefahr, dass wir langsam immer mehr so zu, man könnte fast sagen, zu Christendarstellern werden. Ja, wir stellen einen Christen dar nach außen. So christliche Schauspieler, bei denen ist immer alles in Ordnung. Die wissen immer, wie zu antworten und wie zu gucken ist, damit sie nicht blöd gefragt werden. Kennt ihr die? Christendarsteller, die immer so oberfromm reden und andere dadurch unter Druck setzen, auch wieder fromm zu reden, weil, oh, das muss man hier ja anscheinend, nicht wahr? So muss man sich hier ja anscheinend geben. Hauptsache, das Christsein nach außen darstellen und am Ende hat man eine Gemeinde von christlichen Schauspielern, bei denen am Sonntag immer alles toll ist und alle lächeln sich nur an und alles ist gut. Wir stehen voreinander gut da. Nur es wird eine Gemeinde sein, wo man nicht mehr ehrlich ist miteinander, wo keiner mehr zugeben darf, wie es wirklich in einem aussieht. Gott bewahre uns davor, dass wir in dieser Richtung uns entwickeln. Es geht nicht darum, einen Christen darzustellen. Wir leben einfach mit Jesus unseren Tag. Und hier kommen wir zusammen und wir dürfen einander auch sagen, wo Dinge nicht so laufen und wo ich im Moment meine Zweifel habe und wo ich im Moment wirklich verzweifelt bin vielleicht auch. Lass uns das bewahren, lass uns das behalten, dass wir nicht so in so einen Modus kommen, so ich würde mit Jesus sterben, ja ich sowieso. Ne, und wir lächeln und wir sind so stark nach außen hin. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesus geht in den Garten Gethsemane, um in diesen schweren Stunden vor seiner Kreuzigung den Vater um Kraft zu bitten für das, was vor ihm liegt. Und er bittet seine Jünger, mit ihm zu beten und ihm in diesem Kampf zur Seite zu stehen. Aber die Jünger halten diesen Gebetskampf nicht durch und schlafen ein und interessanterweise spricht Jesus wieder Petrus an und er tut es wieder mit seinem Geburtsnamen. Simon, rief Jesus, schläfst du? Kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommenden Tage überstehen könnt. Nur diese dritte Warnung nimmt Petrus auch nicht ernst. Er ist noch zwei weitere Male eingepennt. Und auch danach lebt er in maßloser Selbstüberschätzung, als Jesus gefangen genommen werden soll, meint er jetzt seinen großen Worten auch Taten folgen lassen zu müssen. Und als die Kriegsknechte da kommen, da zieht er sein Schwert und schlägt dem Soldaten Malchus ein Ohr ab. Jesus pfeift ihn sofort zurück. Sagt Petrus noch einmal, dass es der falsche Weg ist. Und heilt das Ohr des Soldaten. Danach wird Jesus abgeführt. Und jetzt kommt es zu dieser denkwürdigen Situation am Lagerfeuer. Die Nacht war anscheinend kalt. Und als die Soldaten, die eben noch Jesus verhaftet hatten, im Hof des Palastes ein Feuer anzünden, da hat Petrus auch nichts Besseres zu tun, als sich noch einen Schritt weiter an dieses Feuer ranzuwagen. Und er setzt sich mitten unter die Soldaten, um sich aufzuwärmen. Und dann passiert's. Eine Magd des hohen Priesters erkennt ihn wieder und fragt ganz offen und frei in die Runde, sag mal, du warst doch auch bei denen, die mit Jesus waren. Und in Vers 68 heißt es jetzt, Petrus aber behauptete, ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Da haben wir ihn nun. Den ersten Hahnenschrei. Das erste Mal, dass er kräht. Lange vorher bereits von Jesus angekündigt. Die ganze Zeit von Petrus nicht so ganz ernst genommen. Aber jetzt war sie da, diese letzte Warnung, diese letzte Erinnerung, die letzte Möglichkeit für Petrus noch, das Weite zu suchen, zu den anderen Jüngern zurückzukehren. Es kommt, wie es kommen muss. Die Magd ging ihm nach, spricht ihn ein zweites Mal an und danach fingen auch die Umstehenden an zu sagen, ja tatsächlich, du bist doch auch einer von denen. Und dann heißt es, und das lasst euch jetzt mal auf der Zunge zergehen, da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Wow. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da fing Petrus an zu weinen. In Lukas 22 wird dazu noch geschrieben, um die Sache noch wirklich vollständig zu machen. Da wandte Jesus sich um und sah seinen Jünger an. Und Petrus ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Was für ein Absturz, bodenloser Absturz. Das war der Fehler von Petrus gewesen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich will es jetzt noch einmal bekräftigen, herausheben und anwenden auf uns. Ich glaube, Petrus hat schlicht und einfach zu viel geredet und zu wenig hingehört. Dabei klang alles, was er sagte, total fromm, total glaubensvoll. Rein äußerlich hat er doch die ganze Zeit beteuert, wie wichtig ihm Jesus ist. Nur wenn man genau hinhört, dann war die eigentliche Botschaft immer: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich würde sogar für dich sterben. Ich würde dich nicht verleugnen. Ich und mein Schwert. Ich krieg das schon hin. Ich weiß, wie der Nachfolgehase läuft. Ich. Petrus war in allem, was er vorgab, für Jesus tun zu wollen, eigentlich die ganze Zeit nur bei sich selber. Und er hat es bei aller Jesusliebe, die sicherlich echt war, die ich ihm gar nicht absprechen will, aber er hat es bei aller Jesusliebe nicht vermocht, sich selber, seine Kraft, sein Vermögen hinten anzustellen und sich auch einfach mal nur in die Hand Jesu zu geben und zu sagen: Du bist es, der mich hält. Du bist der, der die Kraft in meinem Leben ist. Von dir kommt alles, was ich brauche. Das war ihm wohl anscheinend irgendwie immer zu wenig. Zwei Dinge für uns zum Schluss. Zunächst noch einmal diese Frage an dich. Wenn du dir deine Beziehung zu Jesus anschaust, wie viele Gesprächsanteile hast du? Und wie viele hat Jesus in eurer gemeinsamen Zeit? Bei all dem, was uns so beschäftigt, lassen wir ihn noch mal zu Wort kommen? Hören wir zu, bis er ausgeredet hat? Nehmen wir uns die Zeit dafür, auch wenn das, was er sagt, vielleicht nicht immer so nur Streicheleinheiten sind, sondern wenn er auch Dinge benennt, wie wir es vorhin gesagt haben, in unserem Leben. Und zweitens dann noch dies: Schaffen wir es von uns, von unseren Möglichkeiten, unserer Kraft, unseren Plänen wegzuschauen und uns mal einfach nur in seine Hand zu geben? Was hindert uns? Unser Stolz? Unser Bild von uns, das wir gerne eigentlich nach außen aufrechterhalten wollen? Das Selbstbild von einem starken Mann, starken Frau? Wir dürfen nun gleich Abendmahl miteinander feiern. Und wisst ihr, manchmal ist das Abendmahl die beste Möglichkeit, auf eine Predigt zu antworten. Denn sehen wir, mit dem Essen, dem Aufnehmen, dem Essen des gebrochenen Brotes drücken wir ja aus: Nicht ich, Jesus, sondern du in mir. Und mit dem Trinken des Kelches sagen wir: Nicht mein Vermögen, sondern das, was du für mich getan hast. Das, was wir besungen haben heute Morgen, wofür wir dich schon angebetet haben. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende in meinem Leben. Das lass deine Antwort heute sein.